Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ImTalk, dem Podcast von Immobilienmanager. Mein Name ist André Eberhardt und ich bin Chefredakteur des Magazins. Ja, spricht man mit Branchenteilnehmern, so ist vor allem eines in diesem Jahr gefragt, die Suche nach Kapital, egal ob Fremd- oder Eigenkapital. Sie ist Puls der Branche, entscheidet sie doch schließlich darüber, welche Player den Markt bestimmen und ob Transaktionsgeschehen wieder in Fahrt kommt. Das ist schließlich sowas auch wie der Herzschlag der Branche. Umso mehr freut es mich, dass ich in dieser Folge unter anderem auch darüber reden kann mit Gerhard Meitinger. Er ist Head of Real Estate Finance Germany bei der PBB, Deutsche Pfandbriefbank, und ein bekanntes Finanzierungsgesicht der Branche. Ich sprach mit ihm über seinen Weg in die Branche, wie eine Pfandbriefbank in volatilen Zeiten agiert, strategische Entscheidungen, das geografische Portfolio betreffend, neue Finanzierungsstrategien, welche Produkte er gern finanziert und natürlich auch seine Meinung, wie sich die gewerblichen Immobilienmärkte weiterentwickeln werden. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Lieber Meitinger, herzlich willkommen. Schön, dass Sie mein Gast sind.
Hallo, Herr Eberhardt.
Ich fange wie immer mit drei ganz leichten Einstiegsfragen an, damit wir Sie auch ein bisschen als Banker kennenlernen und die Hülle des Bankers ein bisschen aufbrechen. Was wären Sie geworden, wenn Sie nicht Banker geworden wären?
Das ist eine ganz, ganz witzige Frage, die Sie hier stellen. Als Kind wollte ich ursprünglich, weil ich von dem Elternhaus her sehr technisch geprägt bin, Architekt oder Bauingenieur werden. Das heißt, ich wollte mich mit Immobilien beschäftigen, aber von der technischen Seite kommend, dadurch geprägt, dass mein Vater immer viel gebaut hat, wenn auch kein Hochhaus. Das hat sich dann anders entwickelt, wie das manchmal so ist. Nach dem Studium habe ich bei einer Bank angefangen und rein zufälligerweise bei der Immobilienfinanzierung. Da hänge ich heute noch, aber zum Glück habe ich mit Immobilien wieder zu tun.
War das dann eine bewusste Entscheidung nach dem Studium, bei der Bank anzufangen?
Nein, das war in der Tat ein Zufall. Ein echter Zufall und ein freudiger Zufall an der Stelle. Wirklich, ich habe es nicht gewusst, als ich in diese Ecke kam.
Ja, okay. Welche Immobilie, Sie dürfen sich auf der Welt irgendwas aussuchen, welche Immobilie hätten Sie gerne finanziert?
Ja, Sie gehen schon sehr weit, wenn Sie über die Welt sprechen. Ich spreche mal nur von Deutschland. Denn es ist heute schon so und ich werde fast immer ein bisschen belächelt von meinen Freunden oder von Familie, wenn ich auf deutsche Großstädte fahre und zu vielen großen, bekannten Immobilien irgendwas dazu erzählen kann, weil wir die derzeit finanzieren oder schon mal finanziert hatten. Also ich kenne mich da recht gut aus, zumindest in den Innenstadtlagen. Und da ist man schon ein bisschen stolz, wenn man so über den Potsdamer Platz fährt oder wenn man durch die Kudamm fährt oder in München entlang den wichtigen Achsen, alle möglichen Großstädte. Da kann man schon überall ein Wort dazu sagen und das macht schon ein bisschen stolz daran, beteiligt gewesen zu sein.
Gibt es da nicht irgendwie so, dass Sie sagen, auch so ein Taipei 101, den hätte ich auch gerne mal auf meinem Schreibtisch?
Da haben Sie recht, aber so weit greife ich nicht nach den Sternen, weil ich, wir haben natürlich unsere Kollegen in New York oder in London, haben natürlich noch ganz andere Skyper schon finanziert. Insofern haben wir solche prominente Häuser auch gemacht, auch die Gürken in London beispielsweise hatten wir schon gemacht. Das sind schon prominente Immobilien, sowas haben wir in Deutschland leider nicht so sehr.
Das stimmt, die Landmarks gehen uns irgendwie aus. Herr Meitinger, wenn Sie, ich sage immer, such dir einen Job, wo du sonntags schon wieder brennst, um Montag zur Arbeit zu gehen. Das mag jetzt nicht immer hundertprozentig der Fall sein, aber wenn Sie sonntagabends auf der Couch sitzen, worauf freuen Sie sich am Montagmorgen am meisten? Andersrum gefragt, was treibt Sie an? Wann haben Sie am meisten Spaß an Ihrem Job?
Also mein Job macht sehr viel Spaß, dass ich mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen umgehe. Ich gehe sehr viel mit Kolleginnen und Kollegen hier in der Bank um. Ich habe sehr viel zu tun mit Geschäftspartnern, damit meine ich nicht nur Kunden, sondern auch Berater. Ich bin sehr viel und dafür bin ich auch bekannt und gerne auch unterwegs, um auch draußen zu sein und nicht nur im Büro zu sitzen. All dieses Paket macht Spaß und wenn Sie nach dem Sonntagabend konkret fragen, da bin ich, ich sage fast leider, das muss ich wirklich so einschränkend sagen, leider schon beschäftigt, weil wir haben gerne mal montags Komiteesitzungen, wo ich mich vorbereite.
Lassen Sie uns ein bisschen über Ihre Bank sprechen. Die Deutsche Pfandbriefbank hat eine lange Geschichte und ist ja auch im SDAX notiert. Wie würden Sie die Position der Bank heute im deutschen und europäischen Immobilienfinanzierungsmarkt beschreiben?
Ja, wir sind ein führender Spezialist in der Finanzierung für Gewerbeimmobilien in Deutschland. Der Marktanteil ist dort insbesondere in Deutschland angemessen hoch, wie wir es auch bewusst steuern von der Größenordnung her. Wir sind auf der anderen Seite nicht nur Kreditgeber, sondern einer der führenden Emittenten des deutschen Pfandbriefes und damit auch ein wichtiger Akteur am Kapitalmarkt, nicht nur für den Pfandbrief, sondern auch für die gedeckten Schuldscheine. Und zusätzlich, wie Sie schon erwähnt haben, sind wir in der Aktie an der Börse gelistet, sodass wir letztendlich hier einer der wenigen oder vielleicht schon der einzige europäische Immobilienfinanzierer sind, der stocklistet ist.
Sie sind Head of Real Estate Finance in Deutschland. Wie hat sich so Ihre Rolle in den letzten Jahren verändert, wenn ich so an Marktzyklen, Digitalisierung und auch geopolitische Entwicklungen denke?
Ganz ehrlich gesagt, sehr extrem hat sich denn mein Job verändert an der Stelle. Ich mache diese Aufgabe seit 14 Jahren in etwa. Und damals war, als ich begonnen habe, und es war auch ein sehr guter Start dabei, der Fokus ganz stark auf Geschäft zu machen. Das ist weiterhin im Vordergrund, aber zu der Aufgabe heute hat sich noch viel mehr dazu ergeben. Wir haben auch eine unheimliche Entwicklung in den letzten Jahren hinter uns. Von den 14 Jahren ging es 10 Jahre nur bergauf, 4 Jahre geht es also ein bisschen bergab, ich hoffe nicht mehr so weit. Und wir haben eine Pandemie gehabt, wir haben seit 4 Jahren den Krieg in der Ukraine, wir haben unterschiedliche andere geopolitische Veränderungen, nicht zuletzt in den letzten Tagen, ganz speziell in den Nahen Osten. Und all das hat unser Geschäft natürlich auch geprägt. Hat auch geprägt, dass die Regulatorik in diesen 14 Jahren sich stark verschärft hat, verschärft im Sinne der Banken, natürlich auch zum Leid der Banken, das muss man einfach sagen, aber in Summe macht das natürlich auch vieles Sinn. Und es haben sich auch die Arbeitsplätze verändert. Die Pandemie hat uns gelernt, dass man auch von zu Hause aus arbeiten kann, was sich vorher einer gar nicht vorstellen konnte. Heute haben wir eine Mixform dafür. Und wir haben auch immer daran gearbeitet und auch sehr viel Geld investiert in die Digitalisierung, um als PBB ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, weil wir arbeiten heute im Kreditprozess vollkommen papierlos in einem Workflow. Alle Daten müssen nur einmal erfasst werden. Das ist ein sehr modernes System und wir haben hier ein Prototyp gemeinsam mit einem großen Softwareanbieter entwickelt und wie schon erwähnt, sehr viel Geld dabei investiert. Aber ich denke, das lohnt sich all along, um attraktiv zu bleiben, aber auch um effizient zu sein.
Bevor wir gleich ein bisschen über Ihre Strategie, auch die regionale oder geografische Strategie sprechen, Sie fahren ja nächste Woche fängt sie schon an, die MIPIM in Frankreich. Sie ist eine internationale Messe. Mit welchem Gefühl fahren Sie hin und was nehmen Sie so wahr?
Es ist richtig, die MIPIM ist ein alljährliches Muss, würde ich sagen. Ich bin seit ungefähr mindestens 20 Jahren dort regelmäßig. Und ich sage es mal ein bisschen flachsig, aber da ist ein bisschen Wahrheit dabei. Die Messe im Frühjahr bestimmt die Stimmung des Jahres und noch wichtiger ist das Wetter auf dieser Messe. Ich glaube, das hat sich auch gerüchteweise schon rumgesprochen. Ich habe heute die Wetterprognose angesehen und es sieht sonnig und ein bisschen wolkig aus, aber kein Regen. Und das ist sehr wichtig im Vergleich zum Vorjahr. Im Vorjahr ist es nämlich, als ich Sonntag ankam, meine erste Aktion, einen Regenmantel zu kaufen, was ich seit mehr als 20 Jahren nicht mehr besessen habe. Es hat nicht nur geregnet und genauso war die Konjunktur im Immobilienzyklus. Was erwarte ich? Spaß zur Seite. Ich glaube, die Situation hat sich aufgeklärt in den Märkten. Wir sind konjunkturell einfach dort, wo wir sind, nämlich ich glaube, auch unten angekommen und angekommen heißt, es verfällt nicht weiter. Die Immobilienteilnehmer sind selbst bei der MIPIM realistisch und ich erwarte einfach, dass diese kleinen Pflänzchen, die wir schon wachsen sehen, weiter wachsen und gedeihen und gepflegt werden, aber eben nicht, wie wir schon hatten in den ganz heißen Jahren, dass es alles eine große Party wird. Das wird es nicht werden, ganz sicher nicht und ich hoffe auch nicht.
Jetzt gab es gestern Stimmen, dass die Auswirkungen des jetzt neuen Kriegs im Iran sich auf die Finanzierungssituation auswirken wird. Gehen Sie auch davon irgendwie, dass das auf der MIPIM irgendeine Rolle spielen wird?
Ich würde sagen, es ist zu früh, dass Investoren bereits darauf reagieren. Aber es wird Investitionsentscheidungen sicherlich auf der einen oder anderen Seite nochmals verzögern. Es kommt einfach darauf an, wie stark es ausgeprägt ist. Wenn man zurückerinnert, vor 4 Jahren war ja der Ukraine-Krieg im Februar ausgebrochen, also einen Monat vor der MIPIM. Und da war zu diesem Zeitpunkt auf der MIPIM auch noch nichts Klareres absehbar.
Apropos US-Geschäft, so die letzten Meldungen von Ihnen zeigen ja, dass Sie Ihr US-Geschäft so ein bisschen reduzieren und den Fokus mehr auf Europa legen. Wie kam es zu dieser strategischen Neuausrichtung?
Also wir wollen nicht nur ein bisschen reduzieren, sondern wir wollen es vollständig reduzieren, unser US-Geschäft. Wir werden kein neues Geschäft in den USA machen. Wir bauen unser Portfolio dort entsprechend wert schon ab, haben auch entsprechende Kapitalmarktinstrumente eingesetzt, um es abzuschirmen. Und dieser Schritt ist eine absolute Fokussierung unseres Geschäftsmodells. Wir wollen uns auf Europa konzentrieren und wir wollen die Volatilität, die das US-Geschäft in dem Risiko- und Renditeprofil, es hängt sehr nah zusammen, wollen wir einfach nicht mehr haben. Wir wollen ein stabileres Geschäft haben, ein stabileres Geschäft auch von der Profitabilität her. Und dafür sehen wir Europa als für das geeignetere Geschäft, auch wenn natürlich die Welt für uns damit kleiner wird.
Dann lassen Sie uns mal zurückkommen zum deutschen Markt. In dem fühlen wir uns wohl, den kennen wir auch, den kennen wir. Jetzt sind die Einflussfaktoren auf den Büro- und Gewerbeimmobilienmarkt so vielfältig wie selten zuvor, habe ich so den Eindruck. Ich bin jetzt auch so seit 20 Jahren in der Branche und die Einflussfaktoren sind immer vielfältiger geworden. Wie würden Sie die derzeitige Entwicklung am Büro- und Gewerbeimmobilienmarkt heute beurteilen? Gibt es für Sie Licht am Ende des Tunnels?
Ja, ich würde schon sagen, dass aus unserer Sicht Licht am Ende des Tunnels am Büromarkt zu sehen ist. Und betone hier das Wort Büromarkt. Sie hatten nach Büro- und Gewerbemarkt gefragt. Und damit meine ich, wenn ich sage Licht am Ende des Tunnels, der Verfall der Marktwerte hat ein Ende gefunden. Da bin ich sehr überzeugt davon. Das erkennt man auch. Und der Büromarkt ist ja auch in den letzten 2, 3 Jahren nicht tot gewesen. Er hat sich nur ganz anders fokussiert, nämlich auf absolute zentrale Lagen. Dort sind Spitzenmieten erzielt worden und dort ist auch gehandelt worden, wenn auf deutlich niedrigem Niveau. Jetzt ist es wichtig, dass wir im deutschen Immobilienmarkt, der übrigens innerhalb von Europa mit am stärksten gelitten hat, dass wir hier klare politische Signale bekommen, damit die Unternehmen wieder investieren, und damit Unternehmen auch wieder neu mieten. Wenn dieses ganze Thema sich nach vorne bewegt, dann sehe ich wieder gute Chancen für den Büroimmobilienmarkt. Das Thema Covid und Homeoffice ist längst verarbeitet. Die nächste Thematik steht vor der Türe, die heißt KI oder fehlende Arbeitsplätze, fehlende Arbeitskräfte, genauer gesagt. Das ist das nächste Thema, das vor der Tür steht. Aber das kann man schon alles ausgleichen. Aber natürlich wird es so sein, dass zentrale Lagen in der Zukunft stärker gefragt sein werden, wie es bislang war.
Jetzt haben Sie gerade schon das Thema Abwertungswelle, was irgendwie ja mit einhergeht mit der Vermutung, dass der Immobilienmarkt noch volatiler geworden ist. Wie macht man da als Bank den Spagat zwischen Risikokontrolle, Chance? Wie agieren Sie da am Markt?
Ich würde den Immobilienmarkt durchaus nicht als volatil bezeichnen. Da würde ich eine andere Begrifflichkeit wählen. Wenn wir zurückdenken, und da sind wir sehr verwöhnt, und die Jüngeren unter uns können sich gar nicht daran erinnern, dass sowas überhaupt anders geht. Wir haben 12 Jahre lang eine Marktentwicklung gehabt, die nur bergauf ging. Ein typischer Zyklus immobilienmäßig war in den letzten Jahrzehnten 6 bis 8 Jahre. Es ging 12 Jahre bergauf und jetzt geht es nur nach 4 Jahren bergab. Und es ist nicht Volatilität, das ist eher, naja, Stabilität auch nicht, gebe ich zu. Aber trotzdem ist es nicht stark schwankend gewesen. Die Volatilität ist natürlich in jeder Assetklasse, egal ob man mit Aktien oder mit Immobilien handelt, gegeben, mal stärker und mal weniger stark. Und bei Immobilien würde ich schon haben, nichtsdestotrotz haben wir deutliche Abwertung gehabt. Und wenn ich mal in Deutschland spreche, sicherlich von 25% oder mehr. Das ist durchaus eine nennenswerte Zahl. Wie gehen wir als Bank und wie gehen Banken generell damit um? Wir versuchen natürlich jede Transaktion auf die jeweilige individuelle Situation maßgeschneidert zu machen, auch die Risikoprofile, das heißt im Wesentlichen Mietvertragssituationen zu berücksichtigen. Und parallel dazu beobachten wir natürlich sehr intensiv die Makro- und Mikromärkte und die sonstigen Marktgeschehnisse. Ich glaube, so geht es. Wir gehen in keine Märkte unvorbereitet rein, wenn wir neue Märkte oder neue Assetklassen ansprechen. Wir versuchen das bestmöglich vorzubereiten durch intensives Research. Das sind die Dinge, wo wir sehen. Und wir schauen natürlich auch, dass unsere einzelnen Geschäfte, um die Chancen auch auszuloten, entsprechend profitabel sind. Das ist ein Mix von Themen. Da liegt man auch mal daneben, keine Frage. Das ist leider so, insbesondere wenn dann Einflüsse auf die Konjunktur einwirken, die nicht so vorhersehbar waren.
Apropos Konjunktur, wie stark beeinflussen aktuelle Zins- und Inflationsentwicklungen eigentlich so Ihre Finanzierungspraxis?
Ja, das ist ja die Auswirkung der letzten 4 Jahre. Die Renditen von Immobilien hängen nämlich ganz stark an den Zinsen. Wir haben stark gestiegene kurzfristige Zinsen gesehen. Damit sind auch die Immobilienrenditen angestiegen und damit Marktwerte, das ist die Umkehrrechnung daraus, Marktwerte gesunken. Das ist die Problematik, mit der wir unter anderem zu kämpfen hatten. Was sind die Learnings wiederum daraus? Wir setzen halt, wie wir es übrigens früher auch immer gemacht haben, nur in der Niedrigzinsphase nicht immer gemacht haben, konsequent genug. Wir sagen, ein Yield, ein Exit-Yield von einer Immobilienfinanzierung muss einen gewissen Mindestzinssatz erreichen. Dann ist die Exit-Fähigkeit auch mit gestiegenen Zinsen gegeben.
Apropos Innovation und Produkte, haben Sie als PBB eigentlich neue Finanzierungsstrategien in der letzten Zeit entwickelt? Hat sich da was
Ja,
geändert?
wir haben natürlich darauf reagiert, dass nicht immer Büro bei jedem so gern gesehen war, dass wir gesagt haben, wir machen eine andere Mischung unseres Kreditportfolios und sind deshalb in Assetklassen gegangen, die wir früher schon mal stärker bespielt hatten oder die wir einfach neu als Nischenprodukte erkennen. Wenn ich sage, früher schon bespielt, dann meine ich damit Hotels. Hotels ist momentan eine Assetklasse, die sehr attraktiv ist, auch vom Renditeprofil. Nach Covid haben sich die schlechten von den guten Betreibern separiert und wir finanzieren hier sehr ordentlich zwischenzeitlich wieder Hotels, wo wir auch vernünftige Renditen in der Immobilieninvestition, aber auch in der Finanzierungsinvestition erkennen. Wir gehen aber auch in Nischenprodukte rein, die einfach die moderneren Wohnformen sind, wie beispielsweise die gesamte Palette von Service Living, Student Housing bis zum Senior Living Bereich. Wir gehen auch in die Gesundheit rein, dort wo es beginnt mit Pflegeimmobilien. Und wir nehmen natürlich auch den Ball auf in der Finanzierung mit innovativen Immobilien. Damit meine ich beispielsweise Data Center. Da haben wir auch im letzten Jahr und auch in diesen Tagen die eine oder andere Finanzierung mit abgeschlossen. Das sind die ganz andere Inhalte, wenn man sich über die Finanzierung von Data Center unterhaltet, wie wenn man sich über Büro unterhaltet. Aber dadurch können wir unser Portfolio etwas anders durchmixen und diversifizieren und erwarten auch hier für die Zukunft eine bessere Stabilität im Portfolio.
Jetzt hat man als Journalist oftmals den Eindruck, speziell bei Data Center, das ist noch intransparenter Markt als Immobilienmarkt sowieso. Haben Sie derzeit viele Data Center auf dem Tisch liegen?
Wir haben nicht viele, aber eine gute Handvoll so in den Ländern unterwegs, das muss ich zugeben. Das liegt einerseits daran, dass die klassischen Data Center riesengroße Investments sind von mehr als einer Milliarde. Ja. Viele sprechen über Data Center, nicht alle machen das, worüber sie sprechen. Wir gehen ein bisschen in die Midclass rein, die etwas kleinere Tickets sind und die machen wir dann gerne auch in Konsortien.
Apropos neue Strategie, es war zu lesen, dass Sie die Deutsche Invest eingekauft haben, beziehungsweise angeworben haben. Ist das auch ein Strategiepunkt? Also werden Sie jetzt quasi Loan Asset Manager oder gehen Sie noch tiefer in die Asset Management-Ebene rein?
Wir haben ja im Zuge unserer Neufokussierung, unserer Strategie im Oktober 2024 auch dies verkündet, dass wir in Investitionen gehen wollen, die immobiliennah sind. Und da bietet sich natürlich sehr gut ein Immobilienmanager oder ein Asset Manager von Immobilien an. Wir haben mit der Deutschen Invest hier, glaube ich, eine gute Beteiligung gefunden, die wir übernommen haben, mit schon funktionierenden Apparaten, mit funktionierendem Portfolio. Das ist ein guter Anfang, so möchte ich es mal beschreiben, für das, was wir vielleicht noch ausbauen wollen an der Stelle, wenn es die passende Gelegenheit gibt. Und für uns ist das letztendlich eine Einkommensquelle, die kein eigenes Kapital bindet, aber trotzdem in der Wertschöpfungskette dort ist, wo wir unser Know-how haben, nämlich bei Immobilien. Parallel dazu sind wir dabei, und auch das haben wir kommuniziert, noch die entsprechenden Kreditfonds aufbauen, also neben den Immobilienfonds auch die Kreditfonds aufbauen, weil wir glauben auch sehr viel von Immobilienfinanzierung zu verstehen über unser originäres Geschäft. Und wir bekommen ja auch eine Reihe von Anfragen und Finanzierungen angefragt, die einfach nicht strategisch zu uns passen, die aber dennoch generell gut finanzierbar wären. Und deshalb sind es Produkte, die dann letztendlich in einem Kreditfonds landen.
Das heißt, auch zukünftig agieren Sie auch als Finanzierungsvermittler bei Strukturen, die Sie selbst nicht bedienen können wollen.
Sie können uns als Finanzierungsvermittler nehmen, wir würden aber da schon weitergehen wollen, nämlich in die Strukturierung, in die Verhandlung und auch in das Loan Management. All das sind ja dann das Rundumpaket, das für die Investoren in dem Debt geeignet sind.
Lassen Sie uns noch ein bisschen über Praxis und Ausblick sprechen. Wenn Sie mit Projektentwicklern sprechen, die natürlich oftmals derzeit vor allen Dingen Finanzierungsprobleme haben, welche Chancen sehen Sie konkret im Immobilienfinanzierungsmarkt für 26, sagen wir mal 27? Welche Risiken sollten Anleger und Entwickler dabei auch im Blick behalten?
Naja, fangen wir mal mit dem Einfacheren an, das sind die Anleger. An dieser Stelle, die Anleger haben momentan schon die Chance, preiswerter einzukaufen, und zwar deutlich preiswerter, als es vor 4 oder 5 Jahren noch gewesen wäre. Und zwar auch sehr gute Core-Produkte. Das ist eine echte Chance. Die nutzen auch einige, aber im deutschen institutionellen Bereich ist es noch ein bisschen verhalten an der Stelle. Die eher angelsächsisch geprägten Investoren, die sind da schon etwas intensiver unterwegs, weil die als speziell im deutschen Markt auch etwas positiver sehen, als wir Deutschen es selbst tun. Es gibt eine zweite Kategorie von Investoren, die dann eher opportunistisch gehen und sagen, ich kaufe hier natürlich zu noch günstigeren Preisen Immobilien, die nicht Core sind, sondern eine kleine Marke haben, und die Marke behebe ich und verkaufe dann. Das heißt, dort ist der IRR für die Investoren noch ein besserer. Und die dritte Kategorie, die auch von Ihnen angesprochen war, sind die Projektentwickler. Also Projektentwickler gibt es natürlich unterschiedliche Blickwinkel heute. Ja, wir Banken finanzieren faktisch spekulativ, das heißt, ohne eine Vorvermietung zu haben vom Büro beispielsweise nichts. Es sei denn, der Eigenkapitalanteil ist extrem hoch. Und dieses extrem hoch können eigentlich typischerweise Projektentwickler auch aus Return-Gründen nicht liefern. Deshalb ist es ein bisschen ein Chicken-Egg-Problem. Nichtsdestotrotz, wir versuchen hier Strukturen zu finden, um die Projektentwicklung schon auch weiterhin gangbar zu machen. Und es gibt durchaus auch Finanzierung dort, wo eine ansehnliche Vorvermietung gegeben ist. Das ist die eine Geschichte. Und natürlich höre ich auch häufig von Projektentwicklern, naja, ich muss jetzt in den Markt gehen, um dann in 2 Jahren, wenn es kein Büroprodukt mehr gibt oder wenn der Markt angesprungen ist, um dann präsent zu sein, mit der Immobilie fertig zu sein. Das ist immer die richtige Argumentation, aber natürlich ein Risikoprofil, das wir als PBB als solches derzeit nicht mitgehen.
Wenn Sie eine Prognose wagen, Sie haben eine Glaskugel bei sich um die Ecke stehen und schauen da ganz tief rein, wie wird sich der Gewerbeimmobilienmarkt in Deutschland weiterentwickeln? Ist es eher Wachstum, Stabilität? Haben wir eine Terrassenentwicklung oder gibt es immer noch Turbulenzen?
Also, ich habe es vorher schon ein bisschen erwähnt. Meine Prognose oder unsere Prognose ist, und da bin ich nicht alleine im Markt, sondern es sind auch viele andere Marktteilnehmer, dass wir mit dem Wertverfall unten angekommen sind. Und die Pflänzchen wachsen schon langsam wieder. Es geht aber langsam nach oben. Ja, es ist es nicht zu erwarten, dass wir in 3 Jahren dort sind, wo wir vor 5 Jahren aufgehört haben. Das werden wir nicht haben. Das hängt einfach mit dem Profil der Zinsen zusammen, weil wir auch nicht mit langfristig sinkenden Zinsen rechnen können, allenfalls am kurzen Ende. Das wirkt sich letztendlich aus auf den Immobilienmarkt, aber es sind auch damit gesunde Entwicklungen, das muss man an der Stelle auch sagen. Ich glaube, die gute Nachricht, die ich senden würde, ist, die Reise nach unten ist vorbei, aber die Reise nach oben geht langsam, aber sie geht nach oben.
Vor allen Dingen ist ein bisschen spannend zu beobachten, wo ist oben, ne? Also die Leute kennen ja nur die letzten 10 Jahre, wo gefühlt alles ging. Man konnte nichts falsch machen mit Immobilien. Was ist für Sie oben? Kann man das
Ja,
quantifizieren?
wenn ich jetzt zurückdenke, vor 5 Jahren hatten wir Spitzenimmobilien mit Renditen zwischen 2,5 und 3% Gross Yield gegeben. Diese Zahl werden wir nicht sehen, nicht mehr sehen, vielleicht auch nie wiedersehen. Aber eine Dimension von Spitzenrenditen zwischen 4 und 5% würde ich sehen. Und für normale Immobilien, die jetzt nicht spitze zu bezeichnen sind, ist es irgendwas zwischen 5,5 und 6,5%. Das würde ich als gesundes Verhältnis sehen, weil die Immobilie ist und bleibt weiterhin ein inflationsgesichertes Produkt, wenn es zeitgemäß ist und eben nicht einen Investitionsrückstau hat. Insofern würde ich diese Renditen als mittelfristig für geeignet finden.
Abschlussfragen. Welchen Ratschlag hat Ihnen in Ihrer Karriere eigentlich am meisten geholfen? Sie sind ja schon immer Banker gewesen, obwohl Sie was anderes studiert haben ursprünglich. Und welchen Rat würden Sie jungen Bankern geben, die heute den Weg in die PBB finden?
Also vom Grundsatz her kann ich sagen, Banking ist weiterhin eine attraktive Aufgabe, die man haben kann, eine attraktive Herausforderung. Auch wir bei der PBB bieten hier viele interessante Aufgaben an, und zwar nicht nur im operativen, sondern auch in Backoffice-Einheiten oder in strategischen Abteilungen an. Es ist weiterhin sehr attraktiv. Man muss aber, und das wurde mir auch damals von meinem ersten Chef gesagt, du musst sehr viel selbst dir erarbeiten, sehr viel selbst lesen. Das ist auch weiterhin so. Und das ist das, was aber die Herausforderung aus meiner Sicht ist, auch Dinge selbst zu erarbeiten.
Wenn Sie dürfen einen Tag mal den Anzug ablegen, vielleicht dürfen Sie auch anlassen, Sie dürfen einen Tag einen ganz anderen Job machen, was würden Sie tun?
Ich glaube, ich würde genau auf die andere Seite gehen, nämlich zu unseren Kunden, zu den Projektentwicklern. Eine sehr spannende Aufgabe, etwas eine riskantere Aufgabe zugegeben, aber aus meiner Sicht eine sehr interessante. Sie sehen, ich komme von der Immobilie einfach nicht weg.
Sie tauschen einfach nur das Hemd gegen den Rollkragenpulli. Ja? So kann man
Tschüss.
das auch sehen. Ja? Und meine Abschlussfrage, die ich immer stelle: Was wünschen Sie sich von Immobilienbranche und Politik?
Ja, also ich finde, unser ZIA-Ausschuss, der dafür sehr viel macht, hat da schon einen sehr guten Konsens. Und es muss einfach stark einhergehen. Und ich glaube, es reicht nicht zu sagen zwischen Immobilien, Branche und Politik, sondern es ist ja die gesamte Wirtschaft, wirkt ja auf die Immobilienbranche ein. Und damit ist ein gesamtes Konglomerat. Die Politik muss einfach die Interessenslagen und auch die Erfordernisse sehen. Wir haben in der Immobilienbranche, aber auch in anderen Branchen viel zu viel Regulatorik dabei, über energetische Maßnahmen. Jetzt ist in den letzten Tagen wieder ein Heizungsgesetz gefallen. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass sie zusammenarbeiten. Aber es ging auch schon in eine andere Richtung. Wir müssen einfach mehr praxisnah sein. Ich glaube, praxisnah und Schnelligkeit, das ist das, was nicht nur der Immobilienbranche, sondern der gesamten Konjunktur in Deutschland und in Europa helfen würde.
Herr Meitinger, vielen lieben Dank für Ihre Zeit.
Sehr gern, vielen Dank.
Das war es, mein Gespräch mit Gerhard Meitinger von der PBB. Vielen Dank an dieser Stelle. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat und Sie gar nicht genug davon kriegen können, noch einzuhören, dann können Sie das natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen oder auch auf www.immobilienmanager.de. Ich freue mich, bald von Ihnen zu hören, und Feedback immer gern an uns. Vielen Dank fürs Hören.